Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wie wir Beziehungen führen und Liebe erleben, das wird sehr früh geprägt. Die Psychologin Helene Bracht hat sich anhand ihrer eigenen Geschichte damit auseinandergesetzt. Das Lieben danach heißt ihr neues Buch, mit dem sie gleich bei uns zu Gast ist. Das Lieben danach, so heißt das Buch der Psychologin Helene Bracht, über das wir jetzt sprechen wollen. Und ich finde, das ist ein selten prägnanter Titel, denn die Autorin geht darin wie eine Forschungsreisende auf die dunkle Seite ihrer eigenen Liebesgeschichte. Sie betrachtet das lange Zeit Verdrängte davor, sexuellen Missbrauch, den sie als Kind erlebt hat. Und sie schaut sich an, wie das ihr Beziehungsleben, ihre Liebesfähigkeit geprägt hat. Dabei ist dieses einerseits sehr persönliche Buch andererseits auch eine Art Beziehungs- oder Sexualgeschichte der Bundesrepublik geworden. Und ich freue mich, jetzt mit Helene Bracht darüber zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Bracht.
Hallo, Frau Gerg.
Ganz am Anfang entwickeln Sie so eine sonnige Ferienszene. Da sind Sie in irgendeinem Club auf den Kanaren, wo es richtig abgeht und die Leute sich amüsieren. Und Sie sitzen da immer auf Ihrem Balkon oder irgendwo in der Sonne oder im Schatten und schreiben an Ihrem Buch. Und das hat so was total Lebensbejahendes und Fröhliches. Und ich habe mich so gefragt, ob Sie das auch wollten, einen da so abzuholen, dass man gar nicht erst so Sorge hat, die Frau ist an irgendwas zerbrochen, sondern man sieht, Sie haben Ihr Leben eigentlich im Griff. Wollten Sie das so als Ausgangspunkt haben?
Es ist nicht einfach, mit diesem Thema einen Ton zu finden und eine Form zu finden, die stimmig ist. Also sowohl für mich stimmig ist, als auch eine, die zu einem literarischen Essay passt. Tatsächlich ist es so gewesen, dass ich dort saß und schrieb und im Reinen war mit mir und mit dem, was mich umgab. Und ich fand es einen guten Einstieg, weil es tatsächlich so ist, dass meine Forschungsreise, die ich in dem Buch beschreibe, ist eben genau diese. Also was für Spuren aus so einer ganz frühkindlichen Erfahrung kann ich entdecken, kann man entdecken in einem Leben, was von außen durchaus ein sehr erfolgreiches Leben ist, in jedem Belang. Tatsächlich sind die Forschungen, die es dazu gibt, und dazu gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge, beziehen sich im Grunde immer auf klinische Störungen. Und das wollte ich mal nochmal hinterfragen, weil ich glaube, es gibt wirklich einen Graubereich, der nicht nur auf mich zutrifft, sondern auf viele, viele andere Frauen und Männer auch. Nämlich, wenn das Leben danach und das Lieben danach eigentlich sehr zufriedenstellend verläuft und von außen sogar möglicherweise sehr erfolgreich oder sehr reich, wenn man so will, kann es dennoch dahinter oder darunter eine Spur geben, die sich zurückverfolgen lässt bis in diese frühkindliche Erfahrung. Und das habe ich immer vermutet bei mir, also ich immer wieder in meinem Leben immer wieder daran gedacht, diese Vermutung gehegt. Ich bin dem aber nie systematisch nachgegangen. Und das war meine Versuchsanordnung.
Also das ist diese Geschichte auf der Rückseite der Geschichte, wie genau. Sie das, finde ich, sehr schön nennen. Also etwas Verborgenes, ja, was einem nicht so vordergründig bewusst war. Aber dann wollte es ja wohl doch irgendwie gesehen werden. Was hat da den Anlass dazu gegeben?
Ja, diese Frage kriege ich jetzt oft gestellt, warum ich jetzt gerade den Entschluss gefasst habe, darüber zu schreiben. Ich kann das ganz schwer beantworten. Ich habe diesen Entschluss überhaupt nicht gefasst in dem Sinne. Tatsächlich nicht. Also das Vorhaben ist mir zugewachsen. Es gab keine Entscheidung, darüber zu schreiben in mir. Es gab eine Überlegung nach einer Weile schreibend, ob ich mir eine Veröffentlichung vorstellen kann. Da schrieb ich schon eine ganze Weile.
Weil das so persönlich ist, alles, was Sie da schreiben?
Ja, weil ich erst nicht wusste, was das wird. Ich habe mich einfach dem gestellt, was kam. Und wusste noch gar nicht so genau, was daraus werden wird. Und dann habe ich gemerkt, dass der Text gut wird. Und habe gemerkt, dass er eine Form bekommt und ein Text wird, mit dem vielleicht mehrere Menschen was anfangen können. Und die Gedanken, die mich hineingetragen haben in philosophische, soziologische Betrachtungen, Zeitgeschichtliches hinein, habe ich beim Schreiben als doch bedeutungsvoll empfunden. Also wie Sie es eben auch sagten, also ich bin halt schon alt und kann eine lange Geschichte erzählen, auch eine lange Sexualitätsgeschichte, wenn man so will, zumal meine Eltern eben auch sehr alt waren, als ich auf die Welt kam. Die haben beide noch zwei Weltkriege erlebt, kommen also aus einer auch nochmal einer ganz anderen Kultur. Und das ist mir sehr bewusst geworden beim Schreiben, während des Schreibens, und habe dann gedacht, das könnte von allgemeinem Interesse sein. Und das war dann irgendwann auch eine Entscheidung, so ungefähr.
Aber es gibt in diesem Buch natürlich diesen Punkt, dass davor, vor dem, was Sie danach anschauen, und das ist ja schon eine schlimme Geschichte, also ja, dass Sie als Kind über doch einen langen Zeitraum von einem Mann, den Sie Strecker nennen, das war Ihr Nachhilfelehrer, missbraucht worden sind. Wie kam der, erzählen Sie doch mal, wie der überhaupt zu Ihnen ins Haus kam.
Für mich als Kind war der immer da, wenn man so will. Was wichtig ist für die Geschichte und auch für mich, er war ein Freund meiner Mutter. Meine Mutter hatte eine große Sehnsucht nach Menschen, die eher aus dem künstlerischen Bereich kommen oder aus dem wissenschaftlichen Bereich. Die fühlte sich in der Stadt, in der wir lebten, in ein falsches Leben eingesperrt. Einfach zu eng, zu klein. Und sie hat immer Kontakt gesucht mit Studierenden oder damals sagte man noch Studenten, die im Haus lebten. Und auch er gehörte zu diesem Kreis und wurde von ihr sehr hofiert und bewundert. Das machte die Sache für mich als Kind natürlich nicht einfacher. Ja.
Und er war ja dann auch sehr nah. Also er wohnte mit im Haus, ist sogar mit in Urlaub gefahren, ja, mit ihnen. Und sie beschreiben dann diese Szenen ja aus der Perspektive des Kindes. Und das fand ich sehr ergreifend, wie detailliert sie da beschreiben. Jetzt gar nicht unbedingt die Handlungen, die passieren, sondern so Blickwinkel oder einmal, dass das Mädchen dann so ganz fest mit dem Füller aufs Heft drückt, dass so Tintenkleckse entstehen. Wie war das überhaupt für sie, sich da dran zu erinnern und das in Worte zu fassen?
Ich bin geneigt zu sagen, es war schön, es war gut. Tatsächlich ist es nicht so gewesen, dass ich Mühe hatte, mich zu erinnern, dass ich Schmerzen hatte beim Wiedererleben. Es ist schon wirklich sehr, sehr lange her und möglicherweise ist es auch ein Teil der Antwort auf Ihre Frage von vorhin. Ich kann darüber jetzt sprechen. Es ist in mir ja viel passiert seitdem. Also das hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber es hat mir viel bedeutet und große Freude gemacht zu schreiben und diesem Kind eine Stimme zu geben und meine Empfindungen sehr präzise auszuloten und auch als solche zu beschreiben und das zu tun aus meinem damaligen Erleben heraus und nicht aus einer Draufschau der Coping-Mechanismen oder was man da sonst noch so finden könnte, sondern so war mein Erleben und so versuche ich es zu schreiben, einem erzählenden Rangehen an die Erinnerung.
Und dann schauen Sie ja, was könnte das zur Folge gehabt haben.
Genau.
Und Sie haben ja ein sehr reichhaltiges und sehr abwechslungsreiches und ich würde einfach mal sagen, auch, glaube ich, ganz schönes Liebesleben gehabt.
Richtig.
Und da stellen Sie ja dann schon fest, dass das zwar schön war, aber vielleicht doch manche Sachen nicht so leicht gegangen sind oder Ihnen schwer gefallen sind. Glauben Sie, dass da drin auch, was Sie da jetzt entdeckt haben, was Symptomatisches steckt?
Die wesentliche Erkenntnis ist, dass Sexualität mir Angst machte. Eigentlich immer. Ich habe verschiedene Methoden erfunden, damit umzugehen. Das irgendwie zu integrieren in ein einigermaßen gefahrloses Erleben und in einen einigermaßen unfallfreien Vollzug, wenn man so will. Aber die Furcht, mich wirklich anheimzugeben, das, was ich in dem Buch auch untersuche unter dem Titel Hingabe, was für mich damals also ein Wort war, auf das ich massiv idiosynkratisch reagierte. Dieses Loslassen, das jenseits der Kontrolle, mich der Begegnung, der intimen Begegnung hinzugeben, das ist mir immer schwer gefallen, beziehungsweise ich hatte Angst. Und daraus erwuchs letztlich natürlich auch sowas, dass je tiefer die Beziehungen wurden, die ich hatte, desto mehr Angst bekam ich auch. Und insofern, ja, lässt sich vielleicht zumindest darüber zum Teil erklären, dass es nie eine stabile, ein Leben lang andauernde Beziehung gegeben hat.
Ich fand ganz interessant, wie Sie dann eben das aber auch als Phänomen der Zeitgeschichte zugleich sehen. Also wie Ihnen dann einmal die eigene Mutter, die noch in so eine Generation, Kriegsgeneration gehört, wo der Ehemann die Frau noch ins Schlafzimmer zitiert hat. Dann erleben Sie diese sexuelle Befreiung, die sich aber als totaler Stress auch irgendwie erweist. Das fand ich irgendwie zum Teil auch ganz amüsant. Waren Sie da selbst auch überrascht, was Sie alles so rausgefunden haben?
Oder? Ja, war ich. Also das ist wirklich verrückt. Man weiß ja vieles und dennoch sich dem widmend mit aller Muße wird vieles nochmal sehr viel klarer. Und tatsächlich ist es so, dass die, also gerade die Zeit der sogenannten sexuellen Revolution, die ist mir nochmal sehr deutlich in Erinnerung gekommen. Das Libertäre, was damals ausgerufen wurde und was die Revolution ja sein sollte, war nicht nur für mich, sondern für viele Frauen auch eine Zwangsveranstaltung. Also letztendlich hatten wir zur Verfügung zu stehen, weil sonst war man unmodern. Das, was mich wirklich sehr bewegt hat und was ich auch spannend finde, ist, dass meine Coping-Mechanismen, das, was ich gemacht habe, um mit dieser Beschädigung, die ich im Leben rumtrug, klarzukommen, ist mich zu schmiegen in den Zeitgeist. Und das war damals ganz einfach. Also meine Dissoziation, die sowieso zu mir gehörte, die war einfach lebbar durch dieses, wer zweimal mit der gleichen Band gehört, schon zum Establishment.
Also dadurch konnte man auch viel vermeiden. Ne?
Dadurch konnte man unglaublich viel vermeiden. Und ich habe dadurch unglaublich viel vermieden, sehe aber trotzdem, dass viel von dem, was ich zur Perfektion gebracht habe, bei vielen anderen Frauen in der Zeit auch ähnlich da war, auch ohne eine Missbraucherfahrung in der Kindheit. Mhm. Also da deckt sich schon die Sicht auf die Entwicklung der weiblichen Rolle und das Stadium, in dem wir damals waren in dieser Zeit, mit dem, was bei mir geworden ist aus dieser initialen kindlichen Erfahrung des Missbrauchs. Dieses immerwährende zur Verfügung stehen zu haben, habe ich gelernt als Kind und es war der Zeitgeist und es hat super gepasst.
Haben Sie denn durch diese Forschungsreise, wie wir das am Anfang genannt haben, hat sich da jetzt auch nochmal was verändert in Ihrem Leben und Empfinden?
Ja, es hat sich vieles gefügt, tatsächlich. Und das war für mich sehr, sehr befriedigend, diese ganzen Gedanken, die wir jetzt hier auch miteinander teilen, in eine Form gießen zu können, die auch sich der Sprache der Literatur bedienen darf. Weil vieles von dem, was eigentlich unaussprechlich ist, kann nur die Literatur aussprechen. Das war für mich was sehr, sehr Erfüllendes. Und ich habe sehr viel gefeilt an der sprachlichen und formalen Gestaltung, weil das war das Schwierigste, also einen Ton zu finden, eine Form zu finden, die stimmig ist.
Haben Sie dabei auch jemanden im Kopf gehabt, den Sie sich so als Leserin oder Leser vorgestellt haben oder haben Sie das erstmal so für sich selbst geschrieben?
Na, ich habe schon auch während des Schreibens an die gedacht, die es lesen und habe immer gerne gewollt, dass es nicht etwas wird, was nur für die Betroffenen von Interesse ist, sondern mir war wichtig, dass es auch für Menschen von Interesse sein kann, die einfach über Intimität, über Liebe, über Begegnung, über die Bedingungszusammenhänge für all das, was ja nun wirklich hochgradig komplex ist, nachdenken. Und das ist auch so die Resonanz, die ich schon auch anfänglich bekomme. Und das gefällt mir sehr, dass es sich öffnet allen. Auch ich würde mich freuen, auch wenn es von mehr Männern und auch jüngeren Männern gelesen wird.
Helene Bracht, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen für die Einladung.
Und das Buch von Helene Bracht ist unter dem Titel Das Lieben danach beim Hansa Verlag erschienen. Es hat 192 Seiten und kostet 22 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Andrea Soppert und ich habe gerade ein Buch gelesen, was ich jedem sehr empfehlen kann. Die Autorin Sabine Böhne-DiLeo hat das Buch geschrieben, Die Erfindung der Bundesrepublik, wie das Grundgesetz entstanden ist. Es wird in einem sehr eingängigen Text beschrieben, wie die einschlägigen Akteure damals über das Grundgesetz gerungen haben, wie sie es entwickelt haben, welche Diskussionen geführt werden mussten, um das Grundgesetz so, wie es heute ist, wie wir es heute kennen, auszuarbeiten. Sehr persönlich, sehr authentisch. Und ich kann jedem nur anraten, sich dieses Buch einmal zu Herzen zu nehmen. Und es liest sich wie ein Krimi.
Andrea Sobort liest in Riedstadt die Erfindung der Bundesrepublik, wie das Grundgesetz entstand, von Sabine Böhne-Di-Leo. Erschienen ist dieses Buch beim Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch. Es hat 224 Seiten und kostet 23 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Laszlo Földeni ist sicher einer der bedeutendsten ungarischen Intellektuellen dieser Tage. Er leitet den Lehrstuhl für Kunsttheorie an der Akademie für Theater und Film in Budapest. Und vor 5 Jahren, da wurde er für sein Werk Lob der Melancholie mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Jetzt ist ein neues Buch von ihm auf Deutsch erschienen, Der lange Schatten der Guillotine, Lebensbilder aus dem Paris des 19. Jahrhunderts. Hans von Trotha hat es für uns gelesen. Was sind denn das für Lebensbilder, die Földeni sich da anschaut in diesem Buch?
Ja, der Untertitel ist ein bisschen missleitend, finde ich, weil ich hatte so biografische Skizzen erwartet. Im Schatten der Guillotine, das ist es nicht. Man muss es auf den Bildern betonen. Es sind Bilder vom Leben im 19. Jahrhundert, die, das ist seine These, dadurch, dass die Guillotine eingesetzt worden sind, ihrem Wesen nach sich völlig verändert haben. Also am Anfang steht zum Beispiel eine Zeichnung des noch ganz, ganz jungen, ganz unbekannten Ingres. Da zeichnet er eine Dame und im Hintergrund findet in allergrößter Beiläufigkeit eine historische Szene des Jahres 1793 statt. Ein Heißluftballon verschwindet orientierungslos im Orkus und der erste Fallschirmspringer der Neuzeit senkt sich auf die Erde. Und da geht er ganz tief, fast Detektive schreien, wie dieses Bild entstanden sind und was es bedeutet und sagt am Ende, je tiefer man da einsteigt, desto lauter hört man beim Betrachten der Zeichnung das Beil der Guillotine niedersausen, weil überall in Paris dieser Zeit dieses Geräusch ist und von da aus interpretiert er das 19. Jahrhundert, das lange 19. Jahrhundert von der Französischen Revolution bis zum Surrealismus neu unter diesem neuen industriellen Hinrichtungsapparat, unter diesem Bild.
Und was eröffnet das für eine Perspektive, diese Guillotine, was sie da markiert?
Es sind zwei Sachen, die wirklich neu sind und die seiner Meinung nach die Welt dramatisch verändert haben. Das eine ist die Kopflosigkeit, also dass der Kopf vom Körper getrennt wird. Also hingerichtet wurde ja auch vorher, aber diese Trennung von Kopf und Körper und dann die Frage, wo sitzt die Seele und lebt der Körper noch, lebt der Kopf womöglich noch weiter, sieht der noch was nach seiner Hinrichtung, das beschäftigt die Leute ungemein. Und das andere, vielleicht noch wichtigere, ist der kalte industrielle Schnitt. Also dass die Hinrichtung kein großes Spektakel mehr ist, das sich hinzieht, sondern ein Tck. Und dieser Schnitt wird zu, das ist seine These und das verfolgt er auf faszinierende Weise durchs ganze 19. Jahrhundert, zu der Kulturtechnik des Jahrhunderts. Die Fotografie hat ja diesen Verschluss und es gab einen Verschluss im 19. Jahrhundert, der hieß Guillotine, weil er genau diese Bewegung auch macht. Der Film ist Schnitt und für ihn der allerwichtigste Schnitt, der größte Teil der Erzählung ist der Stadtumbau von Paris, über den wir ja schon sehr, sehr viel gehört und geredet haben. Aber das sind natürlich auch drastische Schnitte in die Kultur, in die Stadt. Und das ist, finde ich, schon sehr schlagend. Um neu gebaut zu werden, musste Paris ja zerstört werden. Und er weist darauf hin, dass das Paris im 19. Jahrhundert über Jahrzehnte in Ruinen lag. Und die Ruine, die wird für ihn zu dem Emblem des Schnitts in der Geschichte. Sozusagen, man guillotiniert an einem Augenblick die historische Entwicklung. Die Ruine ist nicht mehr Vergangenheit, aber noch nicht Zukunft. Und das ist eine starke Denkfigur, die seiner Meinung nach eben das 19. Jahrhundert und die Moderne prägt.
Das, was Sie jetzt erzählt haben, klingt für mich erstmal so ein bisschen assoziativ. Da kommt er irgendwie vom Schnitt der Guillotine zur Kamera und zum Bauen. Wie macht er das im Buch? Also wie ist das aufgebaut, dieses Assoziative?
Genau so. Okay. Also er sagt ja am Anfang, er würde das Buch am liebsten einen Roman nennen. Ich würde sagen, es ist ein literarischer Essay par excellence. Und die Hauptgedankenfigur ist die Assoziation. Und er hat aber so ein großes Wissen und so einen Überblick und so eine tiefe Interpretationsgabe, dass es eben sehr besondere Assoziationen sind. Also er verwendet auch sehr oft Formulierungen wie könnte, hätte sein können, wäre fast. Also das sind ja Sachen, die man in einem wissenschaftlichen Sachbuch lektoriert bekommen würde. Und hier folgt man ihm sehr, sehr gern in diese Denkräume, die Gedanken zu Ende entwickeln. Also es ist eine assoziative, nicht mal Aneinanderreihung, sondern ein wirklich guter, ineinander verwobener Text mit vielen Bildern, also literarischen Bildern, aber eben auch Fotografien, Zeichnungen, Malerei, Filmstills. Zum Beispiel die allererste Fotografie überhaupt, das erste Bild, das Daguerre, die erste Daguerreotypie, ist eine Szene in Paris und da ist ein Mensch drauf, ein Schuhputzer und der hat Hände und Füße, aber keinen Kopf, weil er während der langen Belichtungszeit seinen Kopf bewegt hat. Und das nimmt ihm zum Anlass zu sagen, okay, mit der die erste Fotografie enthauptet den ersten Menschen, den sie darstellt. Das ist so eine Art von Assoziation, die er hat, aber dann weiterentwickelt, und wirklich spannende Schlüsse zieht.
Also man schaut im Auto offenbar beim Denken zu, wenn man das liest.
Genau,
ja,
genau so.
Und das ist offenbar ja auch voll von Neuem, obwohl ja das 19. Jahrhundert nun wirklich ein viel erforschtes Jahrhundert ist.
Ja, es ist ein überforschtes und übererzähltes 19. Jahrhundert. Und ich sage das ganz ehrlich, ich habe auch mit einer gewissen Reserve bin ich dran gegangen, weil ich dachte, okay, das hatten wir. Aber diese... Also das Besondere an dieser Sichtweise, an diesem doppelten Gedanken des Schnitts und der Kopflosigkeit, ist, dass sie so nahe liegt, aber in dieser Konsequenz eben noch nie ausgeführt worden ist und tatsächlich ein Licht oder wie es nicht ein Schatten auf dieses Jahrhundert wirft, der faszinierend ist. Und ja, also die einzelnen Sachen sind natürlich keine Neuentdeckungen. Diese Zeichnungen, diese Fotografien, diese Texte sind bekannt. Aber der Kontext, in den er sie assoziativ denkend stellt, der ist eben neu und der macht Spaß.
Hans von Trotha empfiehlt also das neue Buch von Laszlo Földeni, Der lange Schatten der Guillotine, Lebensbilder aus dem Paris des 19. Jahrhunderts. Aus dem ungarischen Übersetzer das Buch Akostoma erschienen. Es ist beim Verlag Mattes und Seitz und es kostet 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Also es geht ums Verändern einer Haltung zur Existenz in einer Welt, in der, glaube ich, Körper generell überflüssig sind. Ja, das ist jetzt sehr reißerisch formuliert.
Gespräche über Bücher und Bilder. Der Hamburger Bahnhof und das Literaturhaus Berlin verbinden mit der neuen Veranstaltungsreihe Crossroads, Literatur trifft Kunst, Schreibende und Malende, BildhauerInnen und AutorInnen oder Multimedia-Kunst mit Poesie. Alle Wege kreuzen sich im Museum. Den Auftakt machen heute Abend die Schriftstellerin Helene Hegemann und der Maler Daniel Richter.
Das ist ja irre, aber das finde ich wirklich ganz interessant am modernen Leben, was man so intuitiv begreift und davon überfordert ist, dass auf der einen Seite alles durchkalkuliert sein muss und auf der anderen Seite wird es immer unberechenbarer.
Ihr Medium ist das Wort, seins sind die Bilder. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Crossroads sprechen heute Abend die Schriftstellerin Helene Hegemann und der Maler Daniel Richter zusammen über Kunst und Literatur. Ab 18 Uhr im Aktionsraum des Hamburger Bahnhofs in Berlin. Im April begegnen sich dort die Künstlerin und Autorin Cemile Şahin und der Schriftsteller Tonio Schachinger. Sein Debüt Das Ende von Eddie sorgte 2015 für Aufsehen. Es folgten weitere hochgefeierte Bücher. Literarisch eindrucksvoll und ehrlich erzählt der französische Autor Édouard Louis darin von prekärer Herkunft, familiärer Gewalt und von der eigenen Befreiung. In seinem neuen Buch Monique bricht aus kehrt er zur Geschichte seiner Mutter zurück und beschreibt einfühlsam eine Frau, die um Selbstbestimmung kämpft und einen Sohn, der sich mit ihr verbündet. Am Wochenende liest Édouard Louis in Hamburg und in Berlin. Kritiker David Hinzmann sagt im Deutschlandfunk Kultur:
Dieses Mal hebt er halt auf die Situation der Frau ab. Also zeigt, dass seine Mutter nie selbst arbeiten konnte, weil sie Care-Arbeit für die Familie und auch alles andere gemacht hat und somit keine abgeschlossene Ausbildung hat, keine Rentenansprüche und ihr somit wie vielen Frauen Altersarmut droht. Und was er auch noch aufmacht, ist die emotionale Gewalt, die in dieser Beziehung herrscht.
Monique bricht aus. Édouard Louis wird am Samstagabend im Thalia in der Gaußstraße in Hamburg lesen. Am Sonntag in der Schaubühne in Berlin. Eine Partei, die vom Verfassungsschutz in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestuft wird und gleichzeitig Zustrom von vielen WählerInnen erhält, die AfD. Warum wählen Menschen AfD? Das hat sich auch die Journalistin und Buchautorin Sally Lisa Starken gefragt und für ihr neues Buch mit AfD-WählerInnen gesprochen. Heute Abend liest sie aus ihrem Buch Zu Besuch am rechten Rand in Berlin.
Durch jede dieser Begegnungen sind wieder neue Fragen in mir aufgekommen, die ich immer wieder mit Expertinnen besprochen habe, die mir dann ihre Perspektiven eröffnet haben. Und alle waren sich einig, wir können einen Unterschied machen und der erstarkten Rechten etwas entgegensetzen.
Zu Besuch am rechten Rand, warum Menschen AfD wählen. Die Buchpremierenlesung mit Sally Lisa Starken heute um 20 Uhr im Pfefferberg Theater in Berlin. Im März liest sie dann in Frankfurt am Main, Hamburg und in Köln.
Das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen. Rund 70.000 Neuerscheinungen gibt's jedes Jahr und bei Umfragen, da beschweren sich Lesefreudige meistens darüber, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, was davon sich nun eigentlich zu lesen lohnt. Dafür gibt's gute Buchhandlungen und unsere Empfehlungen aus der Lesart-Redaktion. Da greifen wir jeden Monat Themen auf, die uns auf dem Buchmarkt aufgefallen sind. Im Februar ist das diesmal die Forschung und bei mir sind jetzt meine Kolleginnen Miriam C. und Kim Kindermann. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Wie seid ihr auf diesen Schwerpunkt gekommen?
Ja, so im Sachbuch liegt der sicherlich so ein bisschen näher, dieses Thema Forschung. Da sind auch den Kolleginnen und Kollegen gleich eine ganze Reihe von Titeln eingefallen, von Biografien berühmter Forscher bis zur Wissenschaftsgeschichte. Und wir haben jetzt aber keine reine Sachbuchliste zu diesem Thema gemacht, weil mir auch ich auch gleich sofort an so ein paar literarische Autorinnen gedacht habe, die sich so mit ihrer Sprache in ein bestimmtes Thema hineinbohren. Und ich dachte, naja, auch eigentlich ja hineinforschen, also in eine bestimmte Landschaft zum Beispiel. Das ist ja eine Methode, die auch die Wissenschaft kennt, erstmal den Gegenstand so ganz genau zu beschreiben. Und das ist eben auch ein literarisches Verfahren. Also solche Titel gibt es eben auch auf der Liste.
Ja, und ich fand eben einfach wichtig in Zeiten, wo wir doch ganz schön die Gefühligkeit im Vordergrund stehen haben, nochmal zu zeigen, es gibt Bücher, die an uns appellieren, benutze euren Verstand, benutzt das, was wirklich gesichert ist an Wissen und seid mutig und seid Mensch. Also das war für mich ein ganz starkes Motiv, dieses Mal eben Forschungs- und Sachbücher auf diese Liste zu heben.
Und das hilft ja auch, die Welt besser zu verstehen. Was ist denn da dabei, unbedingt, wo das dann der Fall ist? Also wo man denkt, okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr verstanden von irgendwas, was mir eigentlich total unverständlich vorkam.
Also wir machen ja immer die Bücher, die bei uns im Vormonat besprochen worden sind. Das muss man ja auch ein bisschen zur Einschätzung sagen. Ich habe da zwei Sachbücher ausgesucht und das eine, und da hatte ich gestern einen wunderschönen Nachmittag in der Buchhandlung, weil ich hatte das Buch nicht zu Hause, wollte mich aber vorbereiten für unser Gespräch heute nochmal und habe mich dann hingesetzt und es ist die Einstein-Biografie von Walter Isaac. Und das ist ein Buch, das ist ein Fest. Also ich habe wirklich da gestern gesessen und gelesen und gelesen und immer tiefer. Das fängt schon an mit dieser Leichtigkeit der Sprache, wie der das strukturiert hat. Am Anfang, wie in so einem Roman, kommen erstmal, wer sind hier überhaupt die wichtigen Hauptfiguren? Um wen geht's in diesem Leben dieses wahnsinnigen Physikers, der ganz nahbar dargestellt wird als Menschenfreund, als einer, der aber auch immer ein bisschen distanziert blieb, der sich dann so durch sein Leben auch so ein bisschen geschummelt hat, hat zum Beispiel eine voreheliche Tochter gehabt, die ist zur Adoption freigegeben worden. Also auch sowas ganz Krasses, obwohl er ein wirklicher Menschenfreund war, ein Pazifist war. Und gleichzeitig wird eben auch so deutlich, wie sehr Einstein zu der Zeit, als er lebte, auch von diesem aufkommenden Fankult profitieren konnte mit seinen Haaren und seinen blauen Augen. Aber immer wieder die Forschung auch beschrieben wird, was hat er gemacht, wie hat er gekämpft, wie hat er gearbeitet. Und das ist richtig gute, gute Sachbuchlektüre, die aber eben für Laien das auch ganz nahbar macht und die einen Menschen beschreibt, der eben standhaft im Leben geblieben ist, weil das weiß man ja von Einstein. Das war ein großer Pazifist, der hat sich sehr gegen die Atombombe eingesetzt und das ist gut und wichtig. Und solchen Menschen nochmal, das ist ein ganz fetter Schmöker, ich weiß das gar nicht mehr in die Seiten, aber ich glaube fast 500 Seiten,
832 Seiten.
Okay. Das habe ich gestern nicht geschafft, aber ich war wirklich schnell drin und saß in dieser Buchhandlung und dachte, oh, ich gehe jetzt erst, wenn die mich rausschmeißen, ehrlich gesagt.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ja, das also, ist mega.
Und offenbar wird ja da eben eine Person auch erforscht, ein Forscher, der quasi selbst dann sein Leben zum Forschungsgegenstand macht. Miriam, du hast gesagt, bei der Belletristik werden zum Beispiel Landschaften erforscht. Mhm. Wer macht das und wie?
Ja, genau. Ich habe da eine Autorin mitgebracht, die so dieses literarische Erforschen auch tatsächlich von einer Landschaft so ein bisschen zu ihrer Spezialität gemacht hat, nämlich Esther Kinski. Das ist eine ganz profilierte Schriftstellerin, Übersetzerin. Und die hat in ihren letzten Büchern sogar, so in mehreren, sich eben so ganz intensiv mit Nordostitalien beschäftigt, mit dem Friaul, mit so einem ganz bestimmten Landstrich, wo sie tatsächlich auch selber wohnt. Zum Beispiel in ihrem Roman Rombo, der ist 22 erschienen, da hat sie über so ein Erdbeben geschrieben, das in der Region war, in den 70ern und dann eben ganz genau geschaut, wie das Erdbeben die Menschen, aber auch die Landschaft, die Tiere beeinflusst hat. Ich erinnere mich da an ganz akribische Beschreibungen von Steinen oder von Pflanzen. Und genau mit so einer forschenden Genauigkeit arbeitet sie eben jetzt auch in diesem aktuellen Band, den wir auf unserer Empfehlungsliste haben. Der heißt Morars Amors, Maulbeerzeilen im Untertitel. Und Esther Kinski beschreibt da nämlich eben auch die Maulbeerbäume. Die Blätter von den Maulbeerbäumen, das ist nämlich das Futter für die Seidenraupen und eben Seidenraupenzucht. Das war für diese Bewohner im Friaul ganz lange Zeit, über Jahrhunderte bis eben zum Ende des Zweiten Weltkriegs, ein bedeutender Wirtschaftszweig, der sich aber eben auch so in die Tradition, in die Bräuchtümer von diesen Menschen, die da leben, eingeprägt hat. Und davon erzählt sie eben in diesem Buch von dem sichtbaren und diesen unsichtbaren Bräuchen, die dann auch in dem Landschrift stecken. Und vielleicht ein Satz noch zu diesem bisschen kryptischen Titel Morars Amors. Mora von diesem Morars, das ist eben die botanische Bezeichnung für diesen Maulbeerbaum. Und wenn man da dann die Buchstaben neu mischt, dann kommt da eben Amor für die Liebe raus. Und tatsächlich wurden dann diese Maulbeerbäume nämlich auch von den Mädchen aus der Gegend für so Liebesbeschwörungen genutzt. Also das ist so ein Beispiel für diese Bräuche.
Wenn ich da kurz einhaken darf, also wir haben ja noch ein Buch auf der Liste, Das Herz, ein Kindersachbuch. Nur kleiner Einwurf, da geht es ja auch ganz viel um Liebe und um Symbole und wie etwas genutzt wird. Also das insofern greifen die Bücher, die belletristischen und die Sachbücher da doch ganz gut ineinander.
Ja, absolut. Gut ausgewählt. Und bei Esther Kinski, das klingt ja sehr intellektuell, wie sie sich da der Landschaft nähert, gar nicht jetzt so achtsamkeitsmäßig, sondern eben intellektuell forschend tatsächlich. Wie kriegt sie das denn auf so eine Ebene von Poesie oder Literatur?
Ja, intellektuell ist sie natürlich aber dann teilweise eben auch wieder total konkret. In dem Buch gibt es nämlich auch dann die Beschreibung von verschiedenen Grautönen zum Beispiel. Wir folgen nämlich so einem Jahresverlauf und dann eben dieser Seidenraupenzucht. Und es fängt eben an in so einer Jahreszeit wie jetzt, so im Spätwinter nennt sie das. Und da gibt es dann das Grau eben der Steine, der Felsen, das Grau der Rinde. Also es gibt auch so ganz konkrete Beschreibungen, sind irgendwie Prosatexte und Gedichte immer wieder in diesen Texten. Aber natürlich denkt sie dann auch vor allem in den Gedichten nach über das Verhältnis zur Sprache, Verhältnis Mensch-Natur. Also es hat so verschiedene Abstraktionsebenen und Kim, eine Gemeinheit auch noch tatsächlich mit dem Kinderbuch zum Herz ist, dass es auch Bilder gibt bei Esther Kinski, nämlich Birnholzschnitte, die der Verleger Christian Tannhäuser beigesteuert hat. Also wenn man da so nachsinnt über so eine Maulbeerzeile, da kann man auch wieder in den Bildern versinken, wie eben auch in dem Kinderbuch zum Herz.
Wie sind denn da die Bilder überhaupt?
Also wunderschön, das ist ganz strikt gehalten, gemacht von Noemi Fabra. Das ist gehalten in Türkis und Rot. Und sie fängt jedes Kapitel an mit so einer Spielkarte, die mich so ein bisschen an Tarot-Spielkarten erinnert hat. Und eins ist zum Beispiel, da sieht man so zwei Schwäne. Schwäne sind ja bekannt dafür, dass sie monogam sind. Also wenn sie sich einmal gefunden haben, für immer und ewig. Und wenn dann einer weg ist, ist wirklich heartbroken. Und dann sieht man diese zwei Schwäne, die sich begegnen und in der Mitte ist das Herz. Und was hier Noemi Fabra in ihrem Buch macht, ist wirklich, sie vereint Wissenschaft, Mythen und Liebe und alles ganz leichtfüßig erklärt, sodass man hier ganz schön durchschweift durch dieses Buch, die Bilder genießt und gleichzeitig aber auch versteht, was macht denn das Herz? Also wie funktioniert das? Was ist wichtig, damit es gesund bleibt? Es ist zum Beispiel der einzige menschliche Muskel, der nicht vom Gehirn gesteuert wird. Also das heißt, der macht weiter, wenn alles andere eigentlich schon nicht mehr so richtig da ist. ganz, ganz irre. Man lernt zum Beispiel, dass das früher die Lunge war. Bis zur Renaissance hatten die Leute gedacht, die Lunge ist das ganz entscheidende Organ. Dann erst hat sich das geändert zum Herzen hin. Und dann wird geschrieben über berühmte Liebespaare, was Liebeskummer ausmacht und so. Also es ist ein wirklich rundum gelungenes Buch, das nochmal zeigt, das Herz ist wichtig, wie sind wir gut zu ihm und gleichzeitig tolle Bilder.
Also tolle Buchempfehlungen von Kim Kindermann und Miriam C. Vielen Dank euch beiden für diesen Überblick. Und die ganze Liste mit unseren Lesart-Empfehlungen, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter deutschlandradio.de.